Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Knusprige Kekse, gerösteter Kaffee und dunkle Kruste. Hinter allem steckt derselbe chemische Prozess.
Ja, die Maillard-Reaktion. Hallo Dr. Anne.
Hallo Dr. Flo.
Ja, wir haben heute einen Gast, die Frau Dr. Carmen Breitling-Utzmann. Und wir reden heute über
Acrylamid.
Ja, dieses Ding, was da entsteht.
Genau.
Bei diesem chemischen Prozess.
Richtig. Und
da
sie ist absolute Expertin in diesem Gebiet.
Ja, absolut. Schön, dass du da bist.
Gerne. Ich habe mich gefreut, wieder hier bei euch zu Gast sein zu dürfen. Und ja, ihr habt ja schon die Maillard-Reaktion erwähnt. Also es ist auch eine von meinen Lieblingsreaktionen. Die hat so ein bisschen so ihre zwei Seiten. Also zum einen braucht man sie eigentlich, damit man diese ganzen leckeren Aromen bekommt in Brot. Oder diese schöne dunkle Farbe bei Kaffee und auch diese unvergleichlichen Röstaromen. Es ist alles von der Maillard-Reaktion verursacht. Aber sie hat halt auch sozusagen ihre Downside, die zweite Seite der Medaille. Sie produziert auch Stoffe, die vielleicht nicht ganz so gesund immer sind. Sei es jetzt eben das berühmte Acrylamid.
Ja, genau. Das ist jetzt der Blick in die Kruste.
Genau.
Abseits von dem Allgemeinen, was man draußen findet. Wir wollen das jetzt echt ein bisschen tiefer beleuchten. Und das Spannende ist, dieses Thema Acrylamid ist noch gar nicht so lang bewusst oder bekannt, wenn man sich das mal vor Augen führt. Also gewisse Dinge, die gibt es schon seit immer. Aber das mit dem Acrylamid, das ging eigentlich, wir haben gesprochen drüber schon, 1997 erst los.
Genau, ja. Und das ist eine ganz spannende Geschichte dahinter. Und wenn ihr Lust habt, erzähle ich ein bisschen
ja,
Historisches
bitte.
Auch dazu.
Gerne. Genau. In dem Fall auf jeden Fall, weil es ist wirklich spannend.
Und zwar richtig bekannt wurde es im Jahr 2002, also 5 Jahre nach 1997, als die schwedische Uni an die Presse gegangen ist, dass sie in einer großen Anzahl von Lebensmitteln Acrylamid entdeckt hätte. Und wie sind sie schließlich darauf gekommen? Und zwar eben dieses berühmte 1997 gab es so einen Vorfall bei einem Tunnelbau in Schweden. Also da wurde halt ein Tunnel gebaut und die haben Probleme gekriegt, immer wieder mit Wassereinbrüchen. Und da gab es ein bewährtes Mittel damit, dass eben zwei Flüssigkeiten kurz vorher gemischt wurden und in diese Gesteinswand dann eben injiziert wurden. Und dann sollten die sich aushärten. Man hat allerdings ein paar Wochen später hat man ziemlich beunruhigende Beobachtungen gemacht, dass eben Rinder, die da in der Nähe von diesem Tunnelbau grast haben, so neurologische Störungen gezeigt haben, irgendwann auch tot umgefallen sind, dass Fische tot auf den Flüssen trieben oder auch dort in den Teichwirtschaften. Und dann hat man eben festgestellt, dass sich leider diese Flüssigkeit nicht so ausgehärtet hat in dem Gestein, wie sie sollte, sondern eben ins Grundwasser gelangt ist. Und aha, Überraschung, eine von diesen beiden Flüssigkeiten war eben Acrylamid. Weil das bildet sich halt nicht nur Essen während der Maillard-Reaktion, sondern ist auch eine ziemlich beliebte Industriechemikalie. Also aus der macht man zum Beispiel Polyacrylamid, das man in der Papierherstellung verwendet. Wie gesagt, eben beim Tunnelbau, um die Sachen auszuhärten.
Das heißt, das Ganze ging eigentlich fernab vom Lebensmittel los.
Absolut, ja. Genau. Und es ging zunächst erstmal nur darum zu sehen, weil auch die Arbeiter in dem Tunnel schon so neurologische Störungen zeigten, was hat denn das für Auswirkungen auf den Menschen? Also es war schon tatsächlich länger bekannt, dass es eben nicht so gesund ist für den Menschen. Und da wollte so ein schwedisches Universitätsteam von der Margareta Törnqvist, ist die Dame, einfach mal feststellen, okay, wie ist denn die Belastung von den Arbeitern? Und das kann man feststellen, indem man so ein bestimmtes Produkt im Blut dann misst. Also da lagert sich das Acrylamid an den Blutfarbstoff an das Hämoglobin und dieses Adukt kann man messen und dann eben feststellen, wie groß ist denn die Belastung. Und die ganz große Überraschung, die sie dann eben festgestellt haben, war, dass auch im Blut von Kontrollpersonen, also die mit diesem Tunnel gar nichts zu tun hatten, sondern weit weg davon genommen wurde, auch relativ hohe Mengen an diesem Acrylamid am Blutadukt gefunden wurden.
Was den Schluss nahelegt, dass es auch eine andere Quelle geben muss, oder?
Exakt, ganz genau. Also da dachten sie, okay, wo kommt es jetzt her? Und vor allem, das war jetzt nicht nur so ein bisschen Grundrauschen, sondern das war schon eine ganz ordentliche Menge.
Vergleichbar mit dem, was man dann in dem Blut gefunden hat? Weil das ist ja, denke ich, also es kommt dann zum Schluss, es wird das Lebensmittel sein, nehme ich an, weil ich denke, das nehmen wir alle zu uns regelmäßig und das macht ja jeder.
Ja, genau. Hat allerdings tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis wir damals drauf gekommen sind. Also die haben erst, das hat ungefähr 3 Jahre nochmal gebraucht, um wirklich Lebensmittel dann als Quelle zu identifizieren. Und die haben ganz Lust, also sie haben zuerst also Wildtiere dort auch in der Nähe untersucht, haben da nichts gefunden, haben dann überlegt, ja, also was unterscheidet denn die Wildtiere von Menschen? Und haben dann gesagt, okay, also die nehmen ja kein gekochtes, kein gebratenes Essen zu sich. Und was man damals schon wusste, ist, dass zum Beispiel auch Zigarettenrauch sehr viel Acrylamid enthält. Und der wird ja auch erhitzt. Also hat dort eine findige Doktorandin dann sozusagen heute legendäres Experiment gemacht und hat Ratten gefüttert, einmal mit so einem Art Fladen, der aus Tierfutter gemacht wurde und halt nur luftgetrocknet wurde, und einmal einem, der jetzt frittiert wurde. Und die Ratten, die eben diesen frittierten Fladen gekriegt haben, haben dann ähnlich hohe Blutwerte aufgewiesen wie die menschliche Kontrollgruppe.
Spannend.
Ja, das heißt, okay, irgendwas braten, frittieren, hat man als erstes identifiziert. Ja gut, und dann ist einem natürlich das ganze Feld der Lebensmittel offen.
Exakt.
Ich glaube, dann genau. Geht es erstmal los. Ich schaue mal, wo ich das überall finde.
Genau.
Ja.
Und dann hat man, wie gesagt, angefangen, eine riesige Menge an Lebensmitteln zu screenen. Wo findet man das Acrylamid? Und ist schließlich eben 2002, als man dann wusste, in welchen Lebensmitteln das vor allem verbreitet war, ist man dann eben an die Presse gegangen.
Okay. Eine Frage direkt. Die Gehalte, die wir in uns finden, also über diese Lebensmittel, die sind nicht so hoch wie bei diesen Tunnelbauern, wo neurologische Effekte aufgetreten sind. Ich glaube, das müssen wir direkt vorab mal, ja, denke ich mal, beruhigen.
Nein,
oder?
Okay. Genau. Also das als beruhigende Nachricht, die sind wirklich deutlich geringer bei uns, die man findet. Für neurologische Störungen braucht man schon richtig große Belastung. Also das tritt wirklich auf, wenn man eine Art Arbeitsunfall hat oder nicht sorgsam jetzt wirklich mit dieser reinen Substanz umgeht.
Und nichtsdestotrotz ist es ein relevantes Thema, weil Acrylamid ist, abgesehen von diesen Folgen in hohen Konzentrationen, trotzdem problematisch.
Genau.
Oder man weiß es zumindest nicht genau. Oder wie sieht es denn da aus?
Genau, also du drückst es schon ziemlich gut aus, man weiß es nicht genau. Also Fakt ist, dass Acrylamid neben dieser Neurotoxizität auch in Versuchstieren in sehr hohen Dosen Krebs auslöst, also Tumore. Das weiß man aus dem Tierexperiment. Man weiß auch, dass es genotoxisch ist, dass es sozusagen die DNA angreift. Und zwar macht es nicht das Acrylamid selbst, das ist eigentlich an sich sozusagen im Körper erstmal in niedrigen Dosen nicht so problematisch, aber es wird in der Leber zum so einem sogenannten Glyzidamid umgebaut. Und dieses Glyzidamid, das kann dann die DNA, also unsere Erbsubstanz, angreifen. Und immer wenn was eine DNA angreifen kann, dann gilt es eben als potenziell krebserregend. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kann man aber, bislang gibt es noch keine einzige Studie, die wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen Acrylamid aus dem Essen und einer Krebserkrankung beim Menschen jetzt belegen kann. Also das gibt's einfach noch nicht.
Okay. Nichtsdestotrotz, Brot und so weiter, Kekse, Pommes, Chips hat vermutlich jeder schon mal im Zusammenhang mit Acrylamid gehört. Jetzt hast du uns aber hier Sachen mitgebracht. Und das sieht mir so gar nicht nach Chips aus. Das sind Oliven, das sind getrocknete Aprikosen.
Mhm.
Und das sind Gemüsechips.
Die habe ich mitgebracht. Die habe ich dir gemacht.
Danke, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber die Sachen stehen da, weil die
Acrylamid enthalten können. Genau. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte, dass eben in Chips, in Pommes, in Kaffee oder so die höchste Acrylamid-Belastung ist. Das waren auch so die Lebensmittel, die man eben gleich am Anfang hohe Mengen gefunden hat und in denen man auch ziemlich schnell von Anfang an dran gegangen ist, rauszufinden, wie kann ich den Acrylamidgehalt minimieren. Weil ich stand natürlich 2002 vor dem Problem. Ich habe eine potenziell krebserregende Substanz in Lebensmitteln gefunden, in nicht wenigen Mengen. Das sind aber alles Lebensmittel des komplett täglichen Gebrauchs. Ich kann ja nicht auf einmal anfangen, Pommes, Kaffee, Brot zu verbieten.
Kekse, alles.
Kekse, also, ja, Lebkuchen, genau. Vor allem stellt euch vor, eine Welt ohne Kaffee, das wäre jetzt auch nicht so schön. Also was macht man? Wie geht man da jetzt irgendwie regulatorisch dran? Also was konnten die Behörden machen? Und da war Deutschland vorne mit dabei und hatte das sogenannte Signalwertkonzept sich ausgedacht. Und da haben die einfach geguckt, okay, sie nehmen meine Lebensmittelgruppe, wie zum Beispiel die Pommes, unter welchem Gehalt liegen denn 90% von den Pommes? Und dann guckt man, was ist an den 10%, was kann man da vielleicht an der Produktion ändern, um die Gehalte zu senken. Und so hat man die jedes Jahr neu berechnet, diese Signalwerte, und konnte damit die Gehalte sehr schnell auch ziemlich runterdrücken.
Okay, das ist schon mal schön, weil wir haben tatsächlich Einflussfaktoren drauf. Wir können das quasi steuern. Im Idealfall kochen wir die Pommes in Wasser, dann haben wir, glaube ich, keine Acrylamidgehalte, ist das richtig?
Exakt, ja.
Wir brauchen da schon trockene Bedingungen, aber das kann ja auch nicht sein. Also Pommes gekocht, naja, das sind halt gekochte Kartoffeln, gell? Ja. Was kann man denn jetzt konkret tun? Also, weil das ist ja ein Stoff, der entsteht beim Erhitzen, Backen, also bei der Erzeugung des Lebensmittels oder bei der Produktion des Lebensmittels.
Genau, also das hat auch so einen bestimmten Namen, das nennt man auch Prozesskontaminante oder herstellungsbedingte Kontaminanten. Und so ein Kontaminant entsteht eben, wie du schon sagst, bei der Herstellung. Glücklicherweise, wir haben unsere Einflussfaktoren. Es ist völlig richtig, Salzkartoffeln oder Pellkartoffeln enthalten kein Acrylamid. Also ich muss trocken erhitzen oder relativ trocken erhitzen. Und ich brauche eine relativ hohe Temperatur. Also auch jetzt bei 100 Grad kochen entsteht eben mit viel Wasser entsteht noch nichts. Aber wenn du eben deine Pommes jetzt über so die magische Grenze sind, also 175 Grad, das ist auch immer das, was man beim Frittieren empfiehlt. Bis dahin, das wird sozusagen moderat viel gebildet und danach geht es richtig ab. Also dann steigt die Kurve einfach sehr steil nach oben. Das heißt, ich kann schon mal schauen, ich kann als Tipp für die Gastro oder so mitgeben, ich erhitze die Pommes nicht zu lange. Gerade bei Pommes kann ich auch sehr gut über ein Farbschema gehen, also da kann ich sogenannte Farbkarten verwenden. Und was auch so der Hintergrund ist, weshalb jetzt bei den großen Burgerketten oder so die Pommes, wird ja auch der eine oder andere sich gedacht hat, oh mein Gott, sind die hell, das schmeckt ja gar nicht mehr richtig.
Also genau, das besteht ein direkter Zusammenhang, je dunkler eine Pommes, je dunkler eine Chip, desto höher die Gehalte.
Bei den Kartoffelsachen kann man das super nach der Farbe gehen, genau. Auch natürlich bei Keksen habe ich eine gute Minimierungsmöglichkeit. Neben der ebenfalls der Temperatureinwirkung, dass ich da einfach aufpasse, habe ich noch andere Möglichkeiten. Das ist einmal das Backmittel, also das Backpulver. Da hat sich gerade das Ammoniumhydrogencarbonat, also dieses Hirschhornsalz, als ziemlich problematisch, als regelrechter Acrylamid-Antreiber erwiesen. Wird gerne in Lebkuchen und so verwendet.
Ja, aber traditionell in der Weihnachtsbäckerei.
Genau, in der Weihnachtsbäckerei. Und wenn man das reduziert oder zumindest weglässt, kann man hier schon viel erreichen. Und gerade bei allem, was ich aus einem Teig herstelle, kann ich die sogenannte Asparaginase einsetzen. Asparaginase ist ein Enzym. Das zerlegt mir das Asparagin in Asparaginsäure und noch irgendwas anderes.
Das muss ich jetzt kurz, warum ist das relevant?
Genau.
Asparaginase hört sich für mich zumindest schon mal nach Industrie an. Vielleicht nichts, was man zu Hause hat. Oder so.
Nee,
aber
definitiv nicht. Asparaginase ist ein Enzym. Side Fact, es ist auch ein Medikament. Also es wird tatsächlich auch in der Krebsbekämpfung eingesetzt, also in der Tumorbekämpfung. Und es wieder reduziert, wie ich schon gesagt habe, am Asparagin. Und Asparagin ist einer von diesen Bausteinen, die ich brauche, dass ich überhaupt Acrylamid bekomme.
Also es ist eine Aminosäure, die halt in unserem Lebensmittel drin sind.
Ja.
Und
genau.
Der zweite Part ist dieser Zucker, den ich noch benötige, um quasi diese Maillard-Reaktion anzustoßen und dann
Acrylamid
zu
bilden. Exakt, für Maillard-Reaktion brauche ich ja immer eine Aminogruppe und ich brauche eine Zuckergruppe. Und je nachdem, welche Aminosäure ich einsetze, das kommen dann nachher eben unterschiedliche Produkte raus. Und beim Acrylamid ist man relativ schnell drauf gekommen, dass Asparagin einer von diesen Bausteinen ist, auch weil Asparagin typischerweise in sehr hohen Gehalten in Kartoffeln vorkommt.
Ah, okay, verstehe.
Das ist so diese Kartoffelschiene.
Und das Ziel ist jetzt endlich, das Asparagin quasi möglichst klein zu machen oder gering zu halten.
Genau.
Und dazu ein Enzym, das die Aminosäure abbaut. Oder ich schaue schon vorher, dass es überhaupt gar nicht drin ist mehr.
Das ist eine andere Möglichkeit. Okay. Da hat man auch eben in diesem, das sind jetzt auch schon über 20 Jahre, seit man das mit dem Acrylamid weiß, hat man sehr viel Energie reingesteckt, um eben Kartoffelsorten, Getreidesorten möglichst asparaginarm zu züchten. Ist nicht immer ganz einfach, weil Asparagin ist eigentlich für die Pflanze was Gutes. Das ist ein Speicherstoff. Also die nehmen das sozusagen, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. Und wenn die das eben nicht mehr hat, die Pflanze, dann tut es ihr nicht unbedingt gut. Aber man ist dann über viele Jahre tatsächlich auch hingekommen, Züchtung geht einfach sehr lange, da auch asparaginarmen Weizen, Mehl enthält heutzutage sehr viel weniger Asparagin als früher, asparaginarme Kartoffelsorten zu züchten. Und da kann ich schon mal einiges auch über die Schiene machen. Ist natürlich sehr mühsam und teuer. Was allerdings wichtig ist, weil Asparaginase kann ich super in Teigen oder sowas einsetzen, aber ich kann zum Beispiel nicht in Bioprodukten einsetzen, Asparaginase, weil, auch so ein ganz interessanter Hintergrund, die wird in der Regel inzwischen von gentechnisch veränderten Mikroorganismen erzeugt. Also ich brauche das ja in hohen Mengen und so ein Bioreaktor mit entsprechenden Mikroorganismen ist nun mal relativ günstig. Aber ich darf eben keinerlei gentechnisch veränderte Organismen oder auch Erzeugnisse daraus in Bioprodukten anwenden. Mhm. Also das verhindert die Bio-Verordnung genau.
Ist es dann so, dass solche Produkte, Bio in dem Fall höhere Acrylamidgehalte aufweisen wie vergleichbare konventionell hergestellte?
Nicht
unter Umständen.
Unter Umständen tatsächlich. Also das kam erst gerade von Ökotest, kam so in diesem Sommer so ein Bericht von Butterkeksen zum Beispiel raus. Da haben sie das festgestellt, dass eben in manchen Biokeksen, das sehen wir auch ab und zu, höhere Gehalte drin sind. Aber ich habe die Möglichkeit, das schon das auch über andere Dinge eben noch abzufangen. Sei es über die Temperatur, sei es ich erhitze es nicht zu lange. Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber so diese ganz einfache, ich nehme eben einfach Asparaginase, schmeiße es in meinen Teig mit dazu und dann bin ich ziemlich fein, habe ich da halt nicht. Ja.
Okay.
Aber das kann ich jetzt als Verbraucher nicht im Geschäft kaufen, oder? Also diese Asparaginsäure ist mir im Laden jetzt noch nicht untergekommen.
Nee.
Das ist eher für großtechnisch.
Das ist tatsächlich für großtechnische Herstellung. Mhm. Ich habe aber auch, wie gesagt, als Verbraucher habe ich auch immer noch Möglichkeiten aufzupassen, dass ich eben meine Sachen, wenn ich jetzt selber Chips oder sowas wie deine Wirsing-Chips nehme, dass ich jetzt gerade zum Beispiel, nehmen wir mal Wirsing nehmen, der hat relativ wenig Zucker auch drin. Haben wir auch schon untersucht, bildet auch wenig Acrylamid.
Also deswegen stehen hier diese Grünkohlchips.
Die habe ich extra für dich gemacht.
Die extra, weil da keine Acrylamid, aber die sind auch braun.
Ja, ist richtig.
Ja, ich weiß. Das ist eigentlich wahrscheinlich nur abgebautes Chlorophyll. Es wird einfach nur Pheophytin sein. Ich mache da auch ein bisschen klug scheißen jetzt. Aber ja, genau. Viele Aspekte, die es gibt. Wir untersuchen Acrylamid routinemäßig im Labor.
Genau.
Im Rahmen der Lebensmittelüberwachung. Dabei haben wir festgestellt, dass auch Oliven betroffen sind.
Ja,
ist
genau.
Das richtig?
Das ist jetzt total ungewöhnlich, weil Oliven sind ja jetzt nicht, irgendwann ja jetzt nicht trocken hergestellt, sondern die sind ja üblicherweise in der Lake. Also überlegt man sich schon, okay, wo kommt das denn her? Und interessant ist auch, ich meine, hier stehen einmal grüne Oliven und einmal ganz dunkle Oliven, die
also
sogenannten
geschwärzten
Oliven. Genau, es gibt da mehr oder weniger drei große Sorten. Also es gibt die grünen, die werden unreif am Baum geerntet, entsprechend entbittert und dann eben pasteurisiert und eingedost. Es gibt die schwarzen Oliven, die haben offenen Stein, weil sie so ein bisschen weicher und matschiger sind, weil die halt lange am Baum reifen durften. Und die werden dann auch, also bei Oliven ist immer wichtig, die müssen auch entbittert werden. Also du kannst nicht vom Baum essen, sondern ich brauche so einen Entbitterungsprozess. Werden eben auch entbittert und eingedost. Und dann gibt es eben noch diese geschwärzten Oliven. Und da ist es so, da werden eben auch unreife Grüne geerntet. Und dann aber durch so einen Oxidationsprozess, also entweder ich lasse sie einfach in der Luft liegen oder ich behandle sie noch mit, dass ich Luft draufblase, Sauerstoff. Und dann bilden eben die Phenole, das sind so ganz natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, bilden diese schwarze Farbe. Und durch diesen, ja, dass ich sie erstmal eine Weile rumliegen lasse, sind sie halt mikrobiologisch nicht mehr unbedingt so fit. Und dann müssen die relativ heiß behandelt werden, also sterilisiert. Und vorher diese Oxidationsreaktion gepaart mit dieser ziemlich starken Erhitzung bildet dann eben das Acrylamid. Das haben auch Technologen in diversen Versuchen dann rausgefunden.
Ja, also es ist doch viel technologisch und es passiert doch häufiger, als man denkt. Aber auch hier Aprikosen sehe ich da, also getrocknete Aprikosen.
Genau, getrocknete.
Auch das haben wir untersucht und haben festgestellt, in getrockneten Aprikosen finde ich auch Acrylamid.
Zumindest in manchen und zwar, wie man sich fast schon
denken
kann.
Ja, genau, wir haben hier helle, geschwefelte. Die sind schön gelb und wir haben halt relativ dunkle. Ich meine, die gibt's beide, die kennt man aus dem Super. Und ich vermute jetzt dunkel, Pommes dunkel. In den dunklen wird das Acrylamid sein.
Genau, richtig vermutet, Flo. In den dunklen findet man das Acrylamid jetzt nicht so viel wie in Pommes, aber doch mehr oder weniger inzwischen auf der Höhe, wie ein üblicher Keks Acrylamid auch hat. kommt dadurch her, also die Maillard-Reaktion, die wir ja schon angesprochen haben, läuft jetzt nicht nur ab, wenn es mal irgendwas heiß erhitzt, sondern die läuft auch unter ganz normalen sogenannten physiologischen Bedingungen, also wie wir es ja auch im Körper oder auch in so einer Frucht haben. Es geht einfach nur sehr viel langsamer. Und bei den Früchten ist es so, die werden ja getrocknet und zum Teil einfach lange getrocknet und während dieses Trocknungsprozesses verlieren die Wasser. Und dieser Wasserverlust, das ist auch sowas, was eben die Acrylamidbildung fördert. Und deswegen können wir auch in Trockenfrüchten, also nicht in allen, aber eben in manchen, gerade so in Steinfrüchten wie Aprikosen, wie in Pflaumen, wie in Datteln, durchaus auch Acrylamid finden. Und in den dunklen deshalb, weil da verhindert diese Schwefelung durch die Bildung. Die hellen haben in dem Fall jetzt zwar leider Schwefeldioxid drin, was auch nicht jeder verträgt unbedingt, aber eigentlich kein Acrylamid, weil hier diese Schwefelung die Acrylamidbildung unterbindet.
Ja. Kann man jetzt entscheiden, was man lieber möchte.
Ja. Den Schwefel oder das Acrylamid.
Okay. Chips, Gemüsechips. Ihr habt auch Gemüsechips untersucht.
Oh ja. Ich habe vorhin schon gesagt, also die Grünkohlchips, die Anne uns hier netterweise mitgebracht hat, die wir bislang so untersucht haben, waren eigentlich ziemlich unauffällig.
Ich koste
schlichtweg
mal.
Schlichtweg auch aus dem Grund, dass sie eben wenig von dem einen Baustein, also diesen reduzierten Zucker, enthalten. Aber Gemüsechips aus anderen Gemüsesorten, wie jetzt aus roter Beete, aus Karotten, aus Süßkartoffeln. Süßkartoffeln sagt es ja schon, die haben viele Zucker. Die haben zum Teil auch immer noch sehr, sehr hohe Gehalte. Und das finden wir so ein bisschen schade, weil man hat ja zum Beispiel bei Kartoffelchips das super geschafft, das runterzukriegen, die Gehalte. Bei Kartoffelchips haben wir inzwischen auch sogenannte EU-weit gültige Richtwerte, also die auch unterschreiten müssen. Und sowas gibt es halt bei Gemüsechips noch nicht. Und das mag vielleicht nur so unser Eindruck sein, aber wenn ich jetzt sozusagen das Thema Acrylamid ist in den letzten Jahren auch so ein bisschen aus dem kollektiven Gedächtnis, glaube ich, rausgekommen. So in den 2000er Jahren war das mal ganz hoch. Und wenn nicht gerade mal wieder irgendwie eine Veröffentlichung oder so rauskommt, dann wird vielleicht auch nicht ganz so viel getan. Ist jetzt vielleicht ein bisschen böse Vermutung von mir, aber wir konnten einfach bei den Gemüsechips in den letzten 5, 6 Jahren, seit wir die untersuchen, eigentlich bei fast allen keine Verbesserung feststellen.
Also ich für mich sprechend, also ich habe jetzt gerade mal deine Grünkohlchips gehört. Ich bleibe auch bei den Kartoffelchips und vermute, so geht's den meisten. Ich denke, da wird wahrscheinlich einfach auch viel mehr verdient mit Kartoffelchips wie mit Gemüsechips.
Definitiv.
Und ich glaube, das ist letztendlich der Hintergrund, warum bei den Kartoffelchips viel passiert ist. Also hin zum Positiven, wie allgemein, wie ich das rausnehme. Also die Gehalte sind über die Zeit sukzessive gesunken, stimmt das?
Ja, auf jeden Fall. Also bei Kartoffelchip hat sich schon in den ersten 8 Jahren oder so der Gehalt auf weniger als ein Viertel von ursprünglich mal verringert. Also da waren die entsprechenden Maßnahmen richtig erfolgreich. Und wie du sagst, Gemüsechips, das ist ein totales Nischenprodukt. Da ist jetzt nicht so natürlich, was man jetzt dran verdient. Aber wir hatten jetzt auch schon ganz gute im Labor. Es gibt auch da technologische Möglichkeiten. Zum Beispiel, die waren jetzt speziell vacuum-fried, also im Vakuum frittiert. Und es hieß ganz lange, oh, das ist viel zu teuer, das lohnt sich nicht jetzt, das ist nur so eine Labormethode. Aber jetzt waren tatsächlich auch schon die ersten, haben wir jetzt auf dem Markt gesehen, das waren jetzt speziell rote Beete-Chips. Und die hatten wirklich auch deutlich niedriger Acrylamid. Also es geht irgendwie schon.
Ja, die Lebensmitteltechnologie schläft nicht. Also können das schon beeinflussen. Und es ist ja auch gut, dass sie es tun. Und sie tun es ja offensichtlich sehr erfolgreich in großen Teilen. Das ist schön zu hören. Wie geht's denn mit dem Thema weiter? Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, dass es überhaupt Thema ist. Du hast gesagt, es gibt schon Richtwerte.
Genau.
Innerhalb eigentlich relativ kurzer Zeit, wenn man sich das Ganze vor Augen führt, meinem Empfinden nach. Aber wie ist da jetzt so der Ausblick deiner Meinung nach? Wo geht's da in Zukunft weiter?
Genau, also gemeint ist, also stimmt, es ist wirklich in relativ kurzer Zeit was passiert. Also zuerst hatten wir in Deutschland diese Signalwerte, die waren jetzt nicht rechtlich bindend, sondern man hat mal einmal geschaut, okay, wenn es drüber war, setzt man sich mit dem Hersteller in Kontakt und schaut, was man besser machen kann. Dann gab es auf EU-Ebene die sogenannten Indicative Values, das war eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, bloß EU-weit. Und seit 2018 gilt eben die sogenannte EU-Acrylamid-Verordnung, in der sogenannte Richtwerte festgeschrieben sind.
Das ist früher ganz böse, die verbieten jetzt die Pommes
die
und so.
Die Pommes.
Das war
genau.
Der Tenor, aber ja, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gelegt, der Aufschrei.
Richtig, Da ging so ein richtiger Aufschrei durch die Presse und es verbietet ja auch nicht die Pommes, sondern also ein Richtwert ist jetzt überhaupt nicht gleichzusetzen mit einem Grenzwert, sondern wenn ein Richtwert überschritten wird, muss jetzt das Produkt nicht vom Markt genommen werden, wie jetzt wenn ein Grenzwert und eine Höchstmenge überschritten wäre, sondern auch da muss der Hersteller erstmal zeigen können, hat er Minimierungsmaßnahmen gemacht, hat er die Produkte untersuchen lassen. Also das ist noch eine relativ weiche Form sozusagen der Überwachung, aber eine effektive. Also es ist wirklich alle Produkte, die Richtwerte haben und die wir jetzt so in den letzten 5 bis 6 Jahren untersucht haben, waren mehr oder weniger in Ordnung. Also wir hatten wirklich ganz wenige Richtwertüberschreitungen. Und was jetzt in der EU gerade am Überlegen ist, also mal sehen, vielleicht tut sich da dieses Jahr tatsächlich was, dass es eben neben Richtwerten auch noch tatsächlich echte Grenzwerte geben soll.
Für ausgewählte Produkte. Vielleicht, ja.
Genau, die man schon sehr gut kennt, wie Pommes, Kaffee und so weiter, also die auch schon sehr gut technologisch erforscht sind zur Minimierung. Und dass sozusagen einen Richtwert gibt, wo man dann eben wie bisher guckt, was kann man besser machen und erst nochmal einen deutlich höheren Grenzwert und erst ab dem wird dann das Produkt tatsächlich vom Markt gezogen. Und dass man eben jetzt für diese ganzen anderen Produkte, wie es eben Oliven, Datteln, Gemüsechips, dass es dann hierfür auch erstmal sozusagen nur Richtwerte geben wird, bei denen eben auch das Produkt noch nicht gleich vom Markt genommen werden muss. Aber dass eben doch so die Behörde etwas mehr Handhabe hat, um dann auch mal den eben entsprechenden Herstellern mal auf die Finger zu schauen.
Zu finden, weil muss ich bewusst sein, es entsteht und da kann man sich wehren, wie man will, das so ist es. Und da kann man halt versuchen, irgendwie durch Technologie, durch Prozesse zu reduzieren. Aber ganz auf Null kriegen geht nicht, schätzungsweise. Außer ich koche nur noch.
Genau, also außer wenn du sozusagen nur noch deine Kartoffeln kochst.
Ja.
Es gibt inzwischen auch unterschiedliche toxikologische Meinungen. Also ich habe ja am Anfang mal gesagt, es gibt keine Studien, eben die das eindeutig mit dem Essverhalten zusammenbringen. Und es gibt auf der einen Seite die toxikologische Meinung, also alles, was sozusagen gentoxisch ist, was möglicherweise krebserregend ist, muss ich so weit wie möglich reduzieren. Also nach diesem ALARA-Prinzip, as low as reasonably achievable. Und da gibt's sozusagen noch eine entgegengesetzte, da sind sich sozusagen die Toxikologen nicht unbedingt immer ganz einig. Es gibt noch eine andere Meinung, die sagt, okay, bei einem ganz niedrigen Gehalt, also so eine Art so einer Background-Belastung von Acrylamid ist ja jetzt nicht die einzige kanzerogene Substanz, die wir zu uns nehmen, sondern gibt es dann noch die PAKs,
es gibt
alles Mögliche, dass mit so einer gewissen niedrigen Background-Belastung der Körper auch klarkommt. Also es gibt zum Beispiel auch bei Acrylamid so einen Entgiftungsweg übers Glutathion. Aber dass halt bestimmte Spitzen, wenn ich jetzt besonders sehr stark belastete Lebensmittel zu mir nehme, problematisch sein könnten, weil die dann eben diesen Entgiftungsmechanismus der Körper nicht mehr hinterherkommt. Mhm. Also das sind so diese zwei Meinungen. Die einen sagen, nee, es muss unbedingt super, super duper runter reduziert werden. Oder aber die sagen, okay, wir gucken, was kriegen wir technologisch hin? Kriegen wir das auf so ein Background-Level und schauen, dass wir nur wirklich die super belasteten Sachen dann auch mit einem harten, hohen, höheren Grenzwert rausziehen.
Ich habe dieses Jahr eine Studie gesehen, da Wissenschaftler herausgefunden, dass der Körper auch selbst Acrylamid bildet. Hast du das gelesen?
Ja, genau. Die Studie habe ich auch gelesen. Und zwar hatten die einen ganz interessanten Ansatzpunkt. Die haben sich nämlich angeguckt, insgesamt 5 verschiedene Verbrauchergruppen. Mhm. Das eine waren eben Vegetarier, sowohl rauchende als auch nicht rauchende Vegetarier, sogenannte Allesesser, also Omnivore, die auch Fleisch essen, auch wieder rauchend, nicht rauchend. Und dann gibt es noch so eine Gruppe, die heißt Rohesser. Also das sind Leute, die nehmen grundsätzlich nicht gekochte Nahrung zu sich, also nichts, was über 40 Grad erhitzt wurde, und haben dann eben diese Blutadukte, die ich ganz am Anfang mal erwähnt habe, im Blut untersucht. Mhm. Und was ganz erstaunlich war eben, dass man auch diese Rohesser, also die wirklich nur Gemüse und so roh Obst gegessen haben, auch so einen gewissen Background-Level an Acrylamid hatten im Blut. Hat man damals sogar schon bei den Ratten festgestellt, konnte man sich noch nicht so gut einen Reim draus machen, dass immer so ein bisschen was doch da war. Mhm. Und aus diesen Indizien vermutet man jetzt, dass auch der Körper selber das produzieren könnte. Es gibt kein eindeutiger Beweis, weil es ist nicht so, dass man sozusagen Asparagin markiertes mal gespritzt hätte und dann guckt, ob man das dann auch im Körper umgesetzt wieder findet. Aber es ist ein Indiz dafür, dass der Körper das herstellen kann. Und ich finde es jetzt auch nicht unplausibel, weil auch bei uns im Körper läuft die Maillard-Reaktion ab mit diversen Endprodukten. Zum Beispiel bindet sich Glucose auch ans Hämoglobin. Das ist also der Marker, den man dann für Diabetespatienten benutzt, diese HbA1c. Und es kann, also wenn zum Beispiel ein Diabetiker komplett entgleist, können sich da auch die Augenlinsen dunkel färben. Mhm. Also das könnte durchaus plausibel sein, dass wir selber schon so eine kleine Background-Belastung an Acrylamid auch bilden und dass der Körper damit auch klarkommt. Also das ist durchaus möglich. Und was in der Studie dann schon aber auch interessant war, ist, dass Vegetarier, weil sie ja sich sehr viel mehr von pflanzlicher Nahrung ernähren, nochmal höhere Acrylamid-Addukte im Blut hatten als Omnivore.
Ah, das stimmt, klar. Wir haben jetzt bisher immer von pflanzenbasierten Lebensmitteln gehört, und nicht von gebratenem Fleisch. Im gebratenen Fleisch passiert das nicht.
Wenig. Also wir Säugetiere haben relativ wenig Asparagin unter unseren Aminosäuren. Also wir haben wenig Asparagin und würden dann auch eben ein Schwein oder ein Rind oder so beim Braten bildet. Also in geringen Mengen schon, aber relativ wenig Acrylamid.
Alles in allem kann man aber sagen, solange ich jetzt nicht übermäßig davon esse, eigentlich sind wir sicher. Und wenn ich nur Chips zu mir nehme, dann habe ich ein anderes Problem und vermutlich nicht das Acrylamid da drin.
Genau.
Dann kann man sich auch den Kaffee weiterhin schmecken lassen, nehme ich an.
Absolut. Die Lebensmittelüberwachung ist da ja wirklich gut dran. Und wir hatten ja jetzt auch schon, dass einfach die Gehalte sehr stark gesunken sind. Wir sind auch weiter dran, untersuchen neue Produkte wie die Oliven oder andere Sachen. Und du hast es angesprochen, am besten ist definitiv eine ausgewogene Ernährung, wo ich mich jetzt nicht singular von Kartoffelchips ernähre, sondern eben auch frisches Gemüse, frisches Obst, die ganze Palette an Nahrungsmitteln zu mir nehme. Dann, denke ich, ist man auf der sicheren Seite.
Hat dich irgendein Lebensmittel überrascht, wo du gesagt hast, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da Acrylamid drin ist? Oder war eigentlich für dich von vornherein klar, ich finde da jetzt was?
Nee, also tatsächlich, also spannend waren die Oliven. Mhm. Was uns auch total überrascht hat, waren, steht jetzt hier noch gar nicht, waren gegrillte Paprika. Also so diese eingelegten gegrillten Paprika oder auch gegrillter Kürbis. Also auch tatsächlich so relativ süße Gemüsesorten, die ich eben erhitze durch Braten oder so, die wird ja auch erstmal trocken erhitzt, die Paprika, indem ich sie grill, kann das schon auch bilden. Genau. Mhm. Ja.
Okay. Und ihr habt jetzt gerade spannende Projekte so im Labor gehabt, immer wieder. Was habt ihr noch so vor?
Also was wir zum Beispiel an Produkten, an Projekten hatten, das waren, was ja auch so beliebt ist, also so Backzutaten zu ersetzen. Also eins mit gesunden Samen oder sowas reinnehmen, wie Chia oder Leinsamen. Da hat man ein relativ großes Projekt, dass eben ein Teil von dem normalen Weizenmehl mit Leinsamen oder mit Chia ersetzt wurde und haben da auch feststellen können, also das hatten so Forschungspraktikantinnen von der Uni bei uns gemacht, dass wenn man eben einen Teil von dem Weizen, von dem sehr gut asparagin-reduzierten Weizenmehl durch Chiamehl oder durch Leinsamenmehl ersetzt, dass da die Kekse dann deutlich höhere Acrylamidgehalte hatten. Also das ist schon so diese, ich erschließe mir neue Nahrungsquellen, ich erschließe mir andere Proteinquellen auch, dass das auch negative Effekte haben kann. Mhm. Das kann durchaus sein. Und was wir jetzt in Zukunft machen wollen, ist auch gerade so auf diese ganzen Fleischersatzprodukte da vielleicht auch nochmal ein näheres Auge
oder
drauf zu werfen.
Der Lupinenkaffee ein.
Ja, genau.
Oh, Kaffee, ja, das ist auch so ein Ding,
Kaffee
genau.
Ist ja, hat ja viel, aber Lupinenkaffee. Ja.
Nicht mal ganz so arg nur Lupine, sondern die Zichorie.
Die Zichorie.
Das ist so, was so in diesen ganzen Kaffeeersatzprodukten drin ist. Die bildet auch super viel, weil die hat auch relativ viel von diesen Zuckern. Also Zichorienkaffee hat definitiv mehr als guter alter Bohnenkaffee. Lupine bildet auch, aber ist so im Mittelfeld.
Also ich sehe, ich habe schon eigentlich fast einen Rundumschlag gemacht über theoretisch oder potenziell mögliche Acrylamidquellen.
Genau.
Spannend. Also wir messen auch weiterhin. Ich glaube, das kann man so einfach mal sagen.
Ja.
Wir haben da ein Auge drauf. Und dann, also ich fand es wirklich Augen öffnen, so mit Oliven und muss doch mal ab und zu ins Detail schauen, dass das auch eben nicht nur die Chips und die Pommes sind, sondern auch noch andere Quellen hat. Carmen, vielen, vielen, vielen Dank. Sehr informativ. Ich denke, also ich weiß nicht, ich komme mal wieder meine Floskel auf. Mir hat es wirklich Spaß.
Nee, es war eine sehr kurzweilige Folge heute.
Ja.
Also ich hatte auch definitiv Spaß. Ich rede total gerne über mein Lieblingsthema.
Danke dir, Carmen.
Gerne.
Dr. Anne.
Mach's gut, Dr. Ja. Flo. Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.